Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend. Ein Schritt näher an einer PUC. Das Büro des Nationalrats möchte die UBS-Rettung parlamentarisch untersuchen lassen. Noch eine CD mit gestohlenen Daten. Auch den Behörden in Baden-Württemberg sind Bankdaten aus der Schweiz angeboten worden. Dann Expertenschätzungen. Wie stark würde es der Schweizer Wirtschaft schaden, wenn das Bankgeheimnis fallen würde? Und gegen 6:30, am Schluss einer Woche, in der der Finanzplatz Schweiz massiv unter Druck gekommen ist, das große Echo-Gespräch. Mein Kollege Philipp Scholkmann hat drei Gäste.
Der Finanzplatz massiv unter Druck eben und die Schweiz, sie wirkt dabei wie eine Getriebene. Wo ist die politische Führung und wie kommt die Schweiz wieder aus der Krise heraus? Wir diskutieren darüber mit Urs Roth, dem scheidenden Chef der Bankiervereinigung, mit Rudolf Strahm, der seit Jahren kämpft gegen das Bankgeheimnis, und mit Franz Steinecker, der die Politik und den Finanzplatz Schweiz als ehemaliger freisinniger Nationalrat und Parteipräsident präzise kennt.
Diese Live-Diskussion im Echo der Zeit circa ab 18.25 Uhr. Vorher reden wir auch noch über Haiti, ein Staat verschüttet unter Trümmern, und Jerusalem. Israels Friedensbewegung regt sich wieder. Die Polizei reagiert mit Repression. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zunächst jetzt Christian Lüscher mit dem Wichtigsten vom Tag in den Nachrichten.
Das Büro des Nationalrats fordert eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC. Sie will, dass die Ereignisse rund um die Finanzkrise, die UBS und den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den USA genau untersucht werden. Falls auch das Büro des Ständerats eine PUC beantragt, liegt es an der Vereinigten Bundesversammlung, einen endgültigen Entscheid zu fällen. In Deutschland sind weitere Daten von mutmaßlichen Steuerhinterziehern zum Kauf angeboten worden. Die Datensätze betreffen Kunden verschiedener Schweizer Banken und Versicherungen. Ein Informant habe sie dem Bundesland Baden-Württemberg angeboten, bestätigte ein Sprecher des Stuttgarter Finanzministeriums einen Bericht der Frankfurter Rundschau. Erste Stichproben habe man bereits im vergangenen Jahr erhalten. Nun habe der Anbieter noch mehr Daten geliefert. Laut der Frankfurter Rundschau betreffen die Daten rund 2000 mutmaßliche Steuersünder aus ganz Deutschland. Bundespräsidentin Doris Leuthard hat bekräftigt, dass im Bundesrat über das Vorgehen im Bankdatenstreit mit Deutschland Einigkeit herrsche. Anlässlich der von Wattenwil-Gespräche zwischen der Regierung und den Parteien kritisierte Leuthard die Medien. Diese würden alles versuchen, um den Bundesrat auseinander zu dividieren, sagte sie. Verschiedene Medien hatten berichtet, einzelne Bundesräte könnten sich einen automatischen Informationsaustausch mit dem Ausland vorstellen. Die Bundesanwaltschaft wird wegen der gestohlenen Bankdaten vorerst kein Strafverfahren eröffnen. Es gebe noch zu wenig konkrete Anhaltspunkte, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Ein Strafverfahren ist Bedingung, dass die Bundesanwaltschaft ein Rechtshilfegesuch an Deutschland richten kann, um dann die CD mit den gestohlenen Daten zu erhalten. Das Personal der Swisscom bekommt mehr Lohn rückwirkend auf den Jahresbeginn. Die Mitarbeiter erhalten eine generelle Lohnerhöhung von 0,5%. Zusätzlich stehen 0,8% für individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung. Nicht erhöht werden laut Swisscom jene Löhne, die deutlich über dem Markt liegen. Im Dezember waren die Lohnverhandlungen als gescheitert erklärt worden. Die Gewerkschaften riefen in der Folge ein Schiedsgericht an, das nun aber nicht mehr entscheiden muss. Die UNO wird sich vorerst nicht zu möglichen Kriegsverbrechen während des Gaza-Kriegs äußern. Man habe noch nicht genügend Informationen, heißt es in einem Bericht von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Entsprechende Untersuchungen der Kriegsparteien, gemeinsam mit der Schweiz als Hüterin der Genfer Konventionen, seien noch im Gang. In einem früheren Bericht, dem umstrittenen Goldstone-Bericht, waren Israel und der radikal-islamischen Hamas Kriegsverbrechen vorgeworfen worden. Nach wochenlangem Warten hat der Autokonzern Toyota in den USA damit begonnen, die klemmenden Gaspedale in verschiedenen Modellen zu reparieren. Die Händler hätten die nötigen Teile erhalten und die Mechaniker seien geschult worden. Nun würden die Besitzer schriftlich zur Reparatur der betroffenen Autos aufgeboten, meldet Toyota. Auch in anderen Ländern soll nächste Woche mit den Reparaturen begonnen werden. Der Rückruf von mehreren Millionen Toyotas bedeutet einen Imageschaden für die gesamte japanische Industrie, sagte Außenminister Okada. Bei mehreren Anschlägen auf Schiiten sind heute in Irak und in Pakistan über 60 Menschen getötet worden. In der irakischen Stadt Kerbala explodierte zunächst eine Autobombe. Fast gleichzeitig schlugen im Zentrum der Stadt mehrere Raketen ein. In Irak wurden diese Woche insgesamt über 100 Schiiten bei Anschlägen getötet. In Kerbala feiern die Schiiten heute ein religiöses Fest. In der pakistanischen Hafenstadt Karachi wurden Anschläge auf einen Bus und ein Spital verübt. Die Börsenkurse in Europa und in Asien sind heute rückläufig. Die Anleger sorgen sich um die verschuldeten Finanzhaushalte in Südeuropa, namentlich in Griechenland, Portugal und Spanien. Zunächst schlossen die Börsen in China und in Japan mit Verlusten um 3% gegenüber dem Vortag. Dann verzeichneten auch die europäischen Börsen Verluste. Und damit zu den aktuellen Börsendaten aus der Schweiz und den USA, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.264 Punkten, minus 2,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.942 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 46,72 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,787. Das Wetter. Im Norden fällt heute noch Regen oder Schnee. Morgen Samstag ist es wechselnd bis stark bewölkt und stellenweise fällt Schnee oder Schneeregen. Tagsüber gibt es auch einige Aufhellungen bei rund 4 Grad. Im Süden lässt der Schneefall heute Abend nach und es kommt Nordföhn auf. Morgen ist es zeitweise sonnig bei Temperaturen von rund 8 Grad. Am Sonntag bleibt es im Norden bewölkt und es fällt etwas Schnee. In den Alpen und in der Romandie ist es teils sonnig, im Süden sogar ziemlich sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 1, im Süden bei 10 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Diese Woche endet wie die letzte mit einer Affäre um geklaute Bankdaten. Wir berichten über das neue Angebot, das in Stuttgart eingegangen ist. Wir wollen wissen, was es die Schweizer Wirtschaft kosten würde, wenn das Bankgeheimnis fallen würde. Und wir reden mit drei Exponenten aus Wirtschaft und Politik. Das Echo-Gespräch über Turbulenzen auf dem Schweizer Finanzplatz, über vielstimmige Politik und schwammige Strategien. Weitere Themen sind Haiti und das Problem des Wiederaufbaus auch der staatlichen Strukturen sowie Israels Friedensbewegung. Sie blüht auf, trotz Repression. Doch zunächst jetzt ins Bundeshaus zum Entscheid in Sachen PUC, der kurz vor der Sendung bekannt geworden ist. Mit dieser Frage, der Frage einer PUC, hat sich das Büro des Nationalrats am Nachmittag befasst. Der Frage also, ob eine parlamentarische Untersuchungskommission die Ereignisse rund um die UBS-Rettung durchleuchten soll. Und das Büro kam als erste Instanz zum Schluss, sie soll. Geraldine Eicher.
Zum fünften Mal in der Geschichte der Schweiz soll es eine parlamentarische Untersuchungskommission geben. So will es das Büro des Nationalrats. Sein Entscheid fiel mit 9-4 Stimmen. Das Signal ist klar. Die Arbeit von Bundesrat und Behörden rund um die Rettung der UBS soll minutiös aufgearbeitet werden. Ein einfacher Bericht der Geschäftsprüfungskommission, wie ihn eine Arbeitsgruppe zurzeit ausarbeitet, reicht dem Büro des Nationalrats nicht. Die Resultate einer PUC werden in der Öffentlichkeit mehr beachtet haben, mehr Symbolik. Das Büro des Nationalrats wolle keine Zeit mehr verlieren, sagte Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer.
Es geht nicht nur um eine Vergangenheitsbewältigung, es geht auch darum, die Schlüsse zu ziehen, die eben ermöglichen, in Zukunft gut umgehen zu können mit ähnlichen Situationen.
Konkret will das Büro mit einer Kommissionsinitiative die Amtsführung des Bundesrats, der Bundesverwaltung und der Finanzmarktaufsicht untersuchen lassen und insbesondere aufzeigen, wie es zur widerrechtlichen Herausgabe von rund 300 UBS-Kundendaten gekommen ist. Das Ja zu einer PUC heißt, für das Büro des Nationalrats sind die Vorkommnisse rund um die UBS-Krise von großer historischer und politischer Tragweite. Das Image der Schweiz und der Finanzplatz Schweiz haben großen Schaden erlitten. Für eine PUC sprechen verschiedenste Gründe. Es soll klar werden, ob und inwiefern das politische System mitten in der Krise versagt hat. Klar werden, warum der Bundesrat tat, was er tat. Klar werden, ob die eidgenössische Finanzmarktaufsicht diese Übergabe von UBS-Kundendaten verantworten musste, einzig um UBS-Chefs vor einer Anklage zu schützen. Auf all diese Fragen gibt es noch keine Antworten. Als nächstes muss das Büro des Ständerats entscheiden, ob auch es detaillierte Antworten auf diese Fragen haben will. Der Entscheid dort dürfte knapp ausfallen. Bei einem Ja könnte das Parlament noch in der Märzsession über das genaue Mandat und das Budget der PUC entscheiden. Doch auch bei einem Nein ist eine PUC nicht ganz vom Tisch. Auch dann könnte das Büro des Nationalrats aufgrund der Tragweite der Ereignisse entscheiden, das Thema in den Räten dennoch zu traktandieren. Das aber würde dann wohl deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Geraldine Eicher. Auch dem Finanzministerium in Baden-Württemberg sind offenbar Daten von möglichen Steuerflüchtlingen angeboten worden. Das ist am frühen Abend bekannt geworden. Erste Informationen zusammengefasst von Thomas Oberer.
Die Daten auf der neuen CD betreffen Kunden verschiedener Schweizer Banken und Versicherungen, bestätigte ein Sprecher des Stuttgarter Finanzministeriums gegenüber Schweizer Radio DRS. Man habe bereits im vergangenen Jahr Stichproben erhalten, hieß es bei den Behörden in Stuttgart. Nun habe der Anbieter erhebliche Mengen an Daten nachgeliefert, schreibt die Frankfurter Rundschau. Die neuen Daten betreffen rund 2000 mutmaßliche Steuersünder aus dem gesamten deutschen Bundesgebiet. Noch unklar ist, welche Schweizer Banken betroffen sind. In deutschen Medienberichten werden verschiedene Schweizer Institute genannt. Auf Anfrage wollte aber keine Bank Auskunft geben, da man noch keine verlässlichen Informationen aus Deutschland habe. Eines zeigt der neue Fall deutlich. Der Druck auf deutsche Steuersünder, die ihr Geld auf Schweizer Konten versteckt haben, wird immer größer. Wohl dosiert kommen immer neue Daten ans Tageslicht, ohne dass Details bekannt werden. Nach Ansicht von deutschen Steuerexperten baut die Bundesregierung in Berlin so eine Drohkulisse auf, um reuige Steuersünder zu einer Selbstanzeige zu bewegen. Ob dies funktioniert, ist aber noch offen. Gemäß einer Umfrage der deutschen Presseagentur dpa gingen bei deutschen Finanzämtern bis heute nur einige Dutzend Selbstanzeigen ein. Wie viel Geld der deutsche Staat durch die bereits bekannten und die neuen gestohlenen Daten einnehmen wird, ist derzeit völlig unklar. Medienspekulationen, man könne Steuerschulden von bis zu 400 Millionen Euro eintreiben, seien unseriös, sagte eine Sprecherin von Finanzminister Wolfgang Schäuble.
Thomas Oberer. Bundesrat Hans-Rudolf Merz hat mit einer Äußerung überrascht diese Woche. Man müsse auch den automatischen Austausch von Bankkontendaten prüfen. Das würde das definitive Ende des Bankgeheimnisses bedeuten, jedenfalls gegenüber der EU. Etwas, was für Bundesbern bisher eine rote Linie war, die man keinesfalls übertreten wollte. Soweit ist es nicht, noch nicht, aber bürgerliche Politiker warnen vor einem wirtschaftlichen Schaden, sollte das Bankgeheimnis gänzlich fallen. Wie groß wäre dieser Schaden? Priscilla Imboden mit dem Versuch einer Schätzung.
Die Schweiz wirkte jahrzehntelang wie ein Magnet für Privatvermögen aus dem Ausland. In den Schweizer Banken lagert heute viel ausländisches Geld, sehr viel sogar, wie Manfred Gärtner, Volkswirtschaftsprofessor an der Universität St. Gallen, erklärt.
Man rechnet je nachdem mit 2 bis 4 Billionen Franken ungefähr. Und man geht auch davon aus, dass davon, ich würde sagen, 80-90% zu Hause keine Steuern bezahlen.
Viel Geld für die Schweiz, große Verluste aber für Steuerbehörden in der ganzen Welt. Je nach Schätzung 20 bis 100 Milliarden Franken. Verständlich, dass das Ausland das Schweizer Bankgeheimnis für ihre Steuerzahlenden abschaffen will. Aber was hieße das für die Schweiz? Direkt betroffen wären die Banken mit internationaler Kundschaft, kaum aber die Kantonalbanken Raiffeisen, Migros und Coop Bank. Direkt betroffen wären auch ein Teil der 130.000 Bankangestellten. Massenarbeitslosigkeit droht aber nicht, denn diese machen insgesamt nur rund 3% der Schweizer Beschäftigten aus. Doch der bedeutende Kapitalzufluss aus dem Ausland habe durchaus auch eine indirekte Wirkung auf die Volkswirtschaft gehabt, sagt Manfred Gärtner.
Diese Sonderstellung der Banken, dass sie also aus dem Bankgeheimnis auch erhöhte Gewinne ziehen konnten, hatte dazu geführt, dass sie höhere Löhne bezahlen konnten. Das hat natürlich dann auch die Löhne in anderen Branchen hochgetrieben, das hat die Preise bei uns hochgetrieben, hat auch dazu geführt, dass wir mit relativ tiefen Zinssätzen Kredite erhalten konnten.
Gibt die Schweiz das Bankgeheimnis auf, so schwinden diese Vorteile. Die Schweizer Wirtschaftsleistung würde um 1-5% abnehmen, schätzen verschiedene Experten. Das würde aber nicht auf einen Schlag geschehen, sondern schleichend, beruhigt Manfred Gärtner. Im Extremfall hieße das:
Wenn wir 5% Einkommensverlust hätten, dann würden einfach unsere Einkommen für 5 Jahre statt jedes Jahr mit 2,5% einfach jedes Jahr mit 1,5% wachsen. Und ich denke, das wäre für das reichste Industrieland der Welt auch nicht ganz dramatisch.
Und hier kommt die Politik ins Spiel. Sie werde den Ausschlag geben, wie schnell sich die Schweizer Wirtschaft auf die Zeit nach dem Bankgeheimnis umstellen müsse. Sie könne auch einen wichtigen Punkt beeinflussen, nämlich wie viel Schwarzgeld auch als deklariertes Vermögen weiterhin in der Schweiz bleiben werde. Der St. Galler Ökonom Manfred Gärtner sagt:
Man muss dem Ausland signalisieren, wohin die Reise in der Schweiz gehen wird, einen verbindlichen Zeitplan vorschlagen. Der kann durchaus eine längere Übergangsfrist enthalten. Ich kann mir vorstellen, das könnte durchaus akzeptiert werden. Und natürlich muss die Schweiz und hat die Schweiz das Recht, in diese Verhandlungen mit einzubringen, dass andere Länder auch ihre Hausaufgaben machen und dass natürlich andere Steuerschlupflöcher, dass die natürlich auch gestopft werden.
Voraussicht und Verhandlungsgeschick könnten also den Schaden beschränken. Auch dann, wenn das Bankgeheimnis ganz fallen würde.
Priscilla Imboden über die möglichen Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft, wenn das Bankgeheimnis abgeschafft würde. Das war noch nicht alles zum Thema Finanzplatz Schweiz in dieser Sendung. Wir beginnen, wie gesagt, gegen 6:30 ein Echo-Gespräch dazu. Zu den ersten Bildern, die nach dem Erdbeben in Haiti um die Welt gingen, gehörte jenes des eingestürzten Präsidentenpalastes. Nicht bloß ein Bild war das, es war ein Sinnbild. Angesichts der gewaltigen Zerstörungen, der zahllosen Opfer wird die Frage dringen, wie man dieses arme Land praktisch ohne handlungsfähige Regierung wieder aufbauen und funktionsfähig machen kann. Martin Durrer hat mit 2 Experten in Paris und Washington über Probleme und Lösungsansätze gesprochen.
Für Haiti gibt es kein Handbuch, keinen Terminplan, keine Königswege. Haiti ist ein Sonderfall. Unter den Trümmern der Hauptstadt Port-au-Prince liegt ein Staat begraben. Ein sehr schwacher Staat, präzisiert Damien Illy vom EU-Institut für Sicherheitsstudien in Paris. Ministerien und Verwaltung lebten in 2 Sphären. Politische Entscheide hätten darum oft kaum praktische Folgen. Und heute, nach der Katastrophe, sicher noch weniger.
Si vous voulez, il y a un vide. Et maintenant, c'est encore plus vrai. Il y avait un vide entre les structures.
Dieses Vakuum zu füllen, wird die schwierige Aufgabe sein, wenn die Trümmer einmal weggeräumt sind. Erfolg, betont Elli, sei nur denkbar, wenn Haitis Volk und dessen Regierung im Spiel blieben, in einem kollegialen System mit internationalen Hilfsorganisationen.
Il faut que ce soit un leadership conjoint, il faut que ce soit un leadership partagé, un leadership collégial.
Die Regierung jetzt an den Rand zu schieben, wäre falsch, sogar fatal, sagt auch Dan Erickson, Karibik-Experte beim Washingtoner Politinstitut Inter-American Dialogue. Ohne das Selbstbestimmungsrecht der Haitianer gehe nichts.
The Haitian government cannot be pushed aside. It needs to be part of the process. Because the capacity of the government is so limited, that means the process is inevitably going to be.
Dieser Prozess sei nötig, werde aber langsam, anstrengend und kompliziert sein. Hilfreich wäre sicher, den Entwicklungsprozess breit abzustützen, auf Basisorganisationen in Quartieren oder auf dem Land, auf Kirchen, Geschäftsleute und so weiter. In Haiti aber seien diese Strukturen nicht wirklich tragfähig.
Haiti's civil society remains somewhat fragmented and atomized. What you have is a situation where you have lots of leaders, but very few followers.
Diese sogenannte Zivilgesellschaft, sagt Erickson, sei kaum besser organisiert als der Staat. Was die einheimische Bevölkerung aus eigener Kraft aber nicht leisten kann, an gesellschaftlicher und politischer Organisation, könnte das andere Haiti ins Spiel bringen, die Haitianer im Ausland. Damien Illy hat sich schon vor 2 Jahren in einer größeren Studie mit der haitischen Diaspora beschäftigt und gibt ihr heute große Bedeutung.
Eine der Lösungen, die wir envisagiert haben, de voir le rôle de la diaspora pour combler ce vide.
Die Emigranten könnten eklatante Lücken füllen. Bisher schon hätten sie viel Geld nach Haiti geschickt, aber jetzt sei mehr gefragt. Deren Know-how, deren Führungskraft. Unsicher bleibt allerdings, ob sie in dieser Situation zu Hause akzeptiert würden. Deren Geld war immer willkommen, aber das Verhältnis zu ihnen blieb zwiespältig. Man warf ihnen vor, sich den heimischen Problemen nicht gestellt zu haben, sondern vor ihnen davongelaufen zu sein. Damien Illy bleibt dennoch optimistisch, Erickson ist eher skeptisch. Einig sind sich die beiden Experten, was die Rolle der UNO beim Wiederaufbau angeht.
So I think that if you were to look at the record of the UN over the last several years, you would have to say that it was basically positive, although not without problems.
Die UNO habe in den letzten Jahren weitgehend gute Arbeit geleistet und sei die größte Organisation in Haiti mit bereits über 10.000 Mann im Einsatz. Die UNO, sagt Erickson, sei die natürliche Führungsmacht, welche die verschiedenen internationalen Operationen koordinieren könne. Er schließt aber nicht aus, dass es zu Reibungen mit den US-Truppen kommen könnte, die sich nie einer Mission unterordneten, die sie nicht selbst kommandierten. Daraus abzuleiten, die USA verfolgten mit ihrem Einsatz in Haiti Geheimpläne und wollten sich fest installieren, schließt Erickson kategorisch aus.
No one is seriously considering the idea of turning Haiti into an international trusteeship, while also having.
Niemand denke ernsthaft daran, Haiti seine Souveränität zu nehmen und ein Protektorat einzurichten. Jetzt seien internationale Organisationen nötig, um die Bevölkerung zu versorgen und beim Aufbau des Staates zu helfen. Ziel wäre aber, dass Haiti auch wirtschaftlich wieder selbstständig würde. Nur, unterstreicht Erickson, in jedem denkbaren Szenario werde internationale Hilfe noch sehr lange nötig sein.
Ein Staat verschüttet unter Trümmern, das war ein Beitrag von Martin Durer. Haiti ist auch Thema der Sendung International. Welche Zukunft für das Land? International morgen Samstag nach den 9 Uhr Nachrichten auf DRS2 und am Sonntagabend nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. Die israelische Friedensbewegung ist tot. Das war die allgemeine Erkenntnis während des Gaza-Krieges vor einem Jahr, als die israelischen Bomben auf Gaza fielen und sich kaum ein israelischer Friedensaktivist auf den Straßen zeigte zum Protest. Heute, ein Jahr danach, regt sich so etwas wie Widerstand, und zwar in Jerusalem, dort im Altstadtquartier Sheikh Jarrah, wo extremistische Siedler und israelische Polizei palästinensische Familien aus ihren Häusern vertreiben. Jeden Freitag versammeln sich mehr und mehr Israelis, um gegen die Vertreibungen und gegen die israelische Besatzung zu demonstrieren. Ein friedlicher Protest, den die Polizei zu unterdrücken versucht. Irene Meyer berichtet aus Jerusalem.
Ein Grüppchen Unverdrossener, eine Kleinstdemo. Auf den ersten Blick scheint es so. Was sind schon 300 Leute, die sich versammeln in Ostjerusalem, die dort friedlich stehen mit ein paar Plakaten und ein paar Trommeln und die sich wehren gegen die Vertreibung der palästinensischen Familien aus ihren Häusern im Ostjerusalemer Viertel Sheikh Jarrah.
They are trying to do cleansing, ethnical cleansing. This is the reason we are here.
Was in Ostjerusalem geschehe, die Vertreibung palästinensischer Familien durch extremistische Siedler, sei ethnische Säuberung, sagt eine etwa 50-jährige Israelin. Neben ihr hält eine 28-jährige israelische Lehrerin ein Plakat hoch.
It is written, Jews and Arabs refuse to be enemies.
Juden und Araber weigern sich, Feinde zu sein, steht darauf, und dies versuche sie zu leben und zu zeigen. Ein anderer Demonstrant bezeichnet den Protest als Kampf gegen die Judaisierung Ostjerusalems und gegen die Besatzung.
It is a struggle against the Judaization of Jerusalem, of displacing the Arab.
Eine harmlose Demo? Nicht in den Augen der Regierung Netanyahu und Lieberman. Freitag für Freitag schicken sie ein Großaufgebot an Polizei, um die Straße nach Sheikh Jarrah abzusperren und um friedliche Demonstranten zu verhaften. Allein am 22. Januar wurden 20 Israelis und Palästinenser vorübergehend festgenommen, nur weil sie dort standen. Unter ihnen war der Direktor der israelischen Bürgerrechtsvereinigung. Das repressive Vorgehen der Polizei gegenüber friedlichen Demonstranten hat den Protest in Sheikh Jarrah unversehens ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Es sind junge Israelis, die sich dem Protest spontan anschließen, und es sind immer mehr bekannte Persönlichkeiten. Avraham Burg, der frühere Knesset-Sprecher, demonstriert. Der Schriftsteller David Grossmann kommt, um zu sagen, dass man nicht mehr schweigen dürfe, und viele Aktivisten und Politiker, die schon jahrelang nicht mehr an Demonstrationen teilgenommen haben. Denn es geht in ihren Augen um mehr als das Schicksal von palästinensischen Familien. Der Einbruch von Siedlern in den arabischen Teil Jerusalems zerstöre das heikle Gleichgewicht der Stadt, sagt Ron Pondak, Direktor des Peres-Zentrums für Frieden.
I'm here because I think that we need to stand and protest against what is happening by the settlers in Jerusalem. The fact that they are now entering into Arab neighborhoods is breaking
Israelische Siedlungen inmitten des arabischen Ost-Jerusalems verunmöglichten eine Lösung des Konflikts, sagt Pandak, der schon bei den Oslo-Verhandlungen in den 80er Jahren mit dabei war. Es geht bei diesem Protest aber auch um die israelische Demokratie und es geht um die Bürgerrechte, um Versammlungs- und Redefreiheit. Menschenrechtler und Friedensaktivisten klagen die Rechtskoalition von Netanyahu und Lieberman über immer stärkeren Druck auf sie aus. Mit Verhören, Festnahmen und Konfiszierung von Computern, sagt Meir Margalit, ehemaliger linker Stadtrat von Jerusalem und Historiker. Es sei ganz klar, dass die Polizei auf der Seite der Rechten und Siedler stehe, sagt Margalit.
It's clear that the last year the police is with the right wing, not with us. It's not just in Sheikh Jarrah. You can see it, what happens with most of the human rights organizations.
Regierung und Polizei sind besonders nervös, weil der friedliche Protest nun Jerusalem erreicht. Bislang demonstrierten israelische Aktivisten Woche für Woche friedlich und gemeinsam mit Palästinensern in den Dörfern Bilayin und Nailin im besetzten Westjordanland gegen die israelische Mauer und den Landraub. Auch dort geht die Polizei repressiv vor, kann den Aufstand aber nicht niederschlagen.
We have the energy to continue for months and for years. We prove it in Bilayin and in Nailin.
Wenn wir Monate und Jahre lang in Nailin und Bilayin durchhalten können, können wir dies auch in Jerusalem, sagt Meir Margalit. Aber genau dies wollen die israelische Regierung und die Jerusalemer Behörden um jeden Preis verhindern.
Irin Meyer in Jerusalem. Wir kommen jetzt zurück auf das Thema, das uns diese Woche täglich beschäftigt hat. Der Finanzplatz Schweiz unter massivem Druck. In der nächsten knappen halben Stunde diskutieren Urs Roth, CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung und der freisinnige ehemalige Nationalrat und Parteipräsident Franz Steinecker. Sie beiden sitzen in unserem Studio in Luzern. Und Rudolf Strahm, früher SP-Nationalrat und jetzt Wirtschaftsdozent. Er hier in Bern bei uns im Studio. Das Gespräch leitet Philipp Scholkmann.
Guten Abend hier in Bern und in Luzern, meine Herren. Nochmal neue CDs heute Abend mit Daten von Schweizer Banken. Herr Roth, Sie leiten seit 9 Jahren den Interessenverband der Schweizer Banken. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie demnächst pensioniert werden?
Nein, ich bin nicht froh. Ich bin natürlich altershalber langsam ins Pensionsalter gekommen oder komme dazu. Aber bis zum September werde ich noch voll in der Bankiervereinigung arbeiten und ich freue mich auf die weiteren Herausforderungen.
Aber die Krise, die ist auch in Ihren Augen sehr, sehr real.
Die ist absolut real. Und ich meine, dass ich in den 30 oder 35 Jahren, in denen ich jetzt im Bankgeschäft tätig bin, wohl noch nie eine derart komplexe Situation erlebt habe, die wir meistern müssen.
Wir sprechen gleich ausführlich über den Finanzplatz Schweiz der Zukunft, wie groß der überhaupt noch wäre, ohne Schwarzgeld, was geändert werden müsste, damit der Druck aus dem Ausland nachlässt. Zunächst aber Thema Krisenmanagement, mit anderen Worten Politik. Herr Steinecker, der Bundesrat bekräftigte zwar heute wieder seine Geschlossenheit, aber man hatte seit Monaten eigentlich den Eindruck, die Schweiz stolpere den Entwicklungen eher hinterher. Gibt's ein Führungsproblem und wenn ja, wo?
Ja, ich würde im Zusammenhang mit dem Bundesrat nicht von einem Führungsproblem reden. Es ist tatsächlich eine schwierige Situation. Das wird verkompliziert natürlich durch verschiedene andere Akteure, seien sie im Parlament, bei den Schweizer Parteien, bei den Berufsorganisationen oder Wirtschaftsorganisationen. Es ist eine schwierige Situation. Persönlich bin ich der Meinung, dass es Nebenkriegsschauplätze gibt. Das sind diese Boni-Diskussion, das sind auch etwas der Datenklau. Das ist auch die Frage des Entscheides des Bundesverwaltungsgerichtes zu der Herausgabe der UBS-Akten. Daten. Entscheidend ist, wie weit wir gehen wollen bei der Rechtshilfe für die Steuerhinterziehung. Und das hat sich seit langem abgezeichnet und da haben wir natürlich keine klare Strategie gehabt. Muss aber auch gleichzeitig sagen, dass das gestartet worden ist 1984 mit einem klaren Volksentscheid. Es wurde die SP-Bankeninitiative mit 73% abgelehnt, wo man die Steuerhinterziehung unter anderem im Visier hatte. Aber man hat seit Mitte der 90er Jahre gespürt, dass wir Probleme haben werden. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass man so eine Rückzugslinie aufnimmt und gleichzeitig Gegenoffensiven plant. Wir können dann darüber diskutieren, aber das ist offenkundig nicht erfolgt.
Sie sagen viele Schauplätze, auch Nebenschauplätze, aber der Bundesrat als Exekutive wäre durchaus in der Pflicht.
Es ist seine Aufgabe, die erforderlichen Lagebeurteilungen durchzuführen. Dazu hat er natürlich auch die entsprechenden Informationen einzuholen. Er hat mit den Banken zusammenzuarbeiten und er hat nach meiner Ansicht insbesondere auch mit der Nationalbank zusammenzuarbeiten.
Herr Strahm, die Schweiz wirkt einmal mehr getrieben. Warum?
Ja, wir müssen sehen, dass die Schweiz, die bürgerliche Elite, in einem schmerzhaften Anpassungsprozess ist an die Realität. Eigentlich war schon lange klar, seit einem Jahrzehnt oder mehr, dass Europa auf die Dauer mitten im Kontinent keine Kapitalfluchtinsel und Steuerfluchtinsel tolerieren wird. Das gehört zur Logik der Integration. Aber jahrelang hat man natürlich einen Mythos gepflegt. Den Mythos Bankgeheimnis, es wurde überhöht. Das Bankgeheimnis war wirtschaftlich nie so wichtig, wie man das dargestellt hat. Und man hat natürlich auch ein Dogma gepflegt von vielen Seiten, auch von bürgerlicher Seite, was gut ist für die UBS, ist gut für die Schweiz. Und jetzt sind wir in einem schmerzhaften Prozess. Die jahrelang verkündete Glaubenssätze müssen preisgegeben werden, denn seit Monaten kommt ja fast jede Woche ein neuer Fall zum Vorschein. Oder die Regierung rennt hinten nach, die Schweiz ist mit dem Rücken zur Wand und wir sehen selber, wir haben keine Freunde mehr in der Welt. Und das führt natürlich jetzt auch zu Aggressionen. Wenn ich jetzt da als parlamentarischer Veteran etwas von Distanz beobachte, wie da jetzt Durchhalteparolen von gewissen Parlamentariern, die ja auch entscheiden müssten, jetzt abgesondert werden und wie fast der SVP-Chef schon fast eine Mobilmachungsrhetorik hervornimmt. Ich führe das darauf zurück und das sollen die Bürger auch so verstehen. Die sind jetzt in einem schmerzhaften Anpassungsprozess an die Realität. Was uns fehlt, ist irgendwie eine Führung, eine Führungsfigur, jemand, eine bürgerliche Figur, die da hinsteht und sagt, jetzt müssen wir eine Flucht nach vorn machen.
Herr Steinecker, schmerzhafter Anpassungsprozess bei den Bürgerlichen. Andererseits, gerade bei Ihrer Partei hatte man in den letzten Tagen den Eindruck, es gäbe eine gewisse Bewegung. Täuscht dieser Eindruck?
Also noch einmal, wir haben auch Volksentscheide zu berücksichtigen und zu achten, aber es braucht eine gewisse Bewegung, da bin ich vollendet überzeugt. Ich glaube, es gibt eine Linie, wir wollen keinen automatischen Datenaustausch. Ich bin auch der Meinung, dass es einen begründeten Anfangsverdacht braucht, wenn man bei Steuerhinterziehung beispielsweise Rechtshilfe gewähren soll. Und da müssen wir uns bewusst sein, seit 2003, diese Anpassungen mit den Amerikanern sind, ist das ja sehr mulmig und etwas verwischt worden, wo Steuerbetrug, wo Steuerhinterziehung ist und wie weit das gehen kann. Ich bin der Meinung, man sollte bei Steuerhinterziehung Rechtshilfe gewähren, aber dann eine Schranke ziehen. Es gibt keinen automatischen Datenausgleich und wir haben zu schauen, dass das vom Ausland nicht missbraucht wird. Ich habe selbst erlebt, dass es den deutschen Fiskus gibt, der hat versucht, ordnungsgemäß in der Schweiz versteuerte Vermögen zu drangsalieren, damit sie dann wieder in Deutschland versteuert werden. Und gegenüber derartigen Machenschaften müssen wir uns weiterhin achten.
Wobei, also wenn wir von Machenschaften sprechen, aus der Sicht des Auslandes und ich würde fast sagen des ganzen europäischen Auslandes, waren es natürlich auch Machenschaften, dass Banken in der Schweiz systematisch deutsche und europäische Bürger animiert haben, ihnen sogar geholfen haben, ihren Staat zu prellen. Das ist natürlich auch eine Machenschaft. Ich finde einen Datenklau auch unschön, das ist eine unschöne Situation. Aber nicht nur, wenn Herr Steinecker sagt, und da haben Sie ja genau den wunden Punkt getroffen, dass Sie sagen, es braucht einen Anfangsverdacht, eine Begründung des Verdachts, damit ein ausländischer Staat Informationen bekommt von der Schweiz. Bis jetzt konnte er diesen Verdacht nicht erbringen, gerade wegen der Nichtauskunft und wegen dem Bankgeheimnis. Jetzt klauen sie Daten, weil sie gezwungen sind, überhaupt einen Verdacht zu begründen, oder? Und das ist ja eigentlich ein selbstgemachter Widerspruch, den wir jetzt auflösen müssen. Und nochmals, das Ausland wird sich nicht der Schweiz anpassen. Und wir sind moralisch in den Augen des Auslandes nicht im Recht in dieser Frage. Wir müssen jetzt eine Flucht nach vorn antreten und schauen, bitte die Globalisierung, und der Finanzplatz ist ein Gewinner der Globalisierung, die Globalisierung erfordert auch globalisierte Spielregeln. Punkt.
Ich bin in einem Punkt bin ich mit Ihnen einig, nämlich, dass es ein Fehler war und eine Provokation, dass Grossbanken ja prioritär, und dort ist es aufgeflogen in Amerika, systematisch das schweizerische Bankgeheimnis für Steuerhinterziehung missbraucht haben. Das war dumm, ist die Hälfte der heutigen Probleme, müssen wir ehrlicherweise sagen. Aber ich muss auf der anderen Seite betonen, dass die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ein Problem darstellt. Und wenn wir nicht mindestens einen begründeten Anfangsverdacht verlangen, und das ist möglich, ich war sogar einige Jahre in einer Steuerkommission, dann haben Sie den automatischen Datenausgleich und das will ich nicht.
Herr Roth,
also letztlich bitte, ja. Muss ich schon noch entgegenhalten gegenüber Herrn Strahm. Einen Generalverdacht gegen sämtliche Banken zu erheben, ist schlicht überrissen. Die UBS, und davon haben wir ja kurz gesprochen, hat Fehler gemacht in den USA. Und sie hat das auch entsprechend zugesagt, sie hat das korrigiert. Und zweifellos haben wir hier ein Problem zu lösen. Nun, die Banken sind aber umgekehrt auch nicht der Anstandswauwau der Kundinnen und Kunden. Letztlich ist es die Verantwortung der Kundinnen und Kunden, ihre Steuern zu erklären. Und unsere Banken haben jeweils keine Steuerberatungen mehr angeboten. Es ist ganz klar so, dass wenn ein Kunde sich nach steuerlichen Gesichtspunkten erkundigt, dass ihm dann angeraten wird, dass er einen Steuerberater beizieht, um
also
seine Situation zu klären.
Ich muss sagen, zum Anfangsverdacht, zum Generalverdacht gegen die Banken. Das ist von mir nie und von unserer Seite nie behauptet worden. Wir haben in der Schweiz 330 Banken. Aber, und das publiziere ich schon lange, wir haben nur etwa 30 bis 40 Banken von diesen 330, die wirklich aktiv in der Akquisition von ausländischen Privatgeldern, Fluchtgeldern aktiv waren. Das sind die beiden großen UBS Credit Suisse, das sind die 14 Privatbanken und vielleicht 10 bis 20 Auslandbanken. Aber all diese Kantonalbanken, Raiffeisenbanken, Migros-Coop-Bank, Regionalbanken, die haben natürlich hier und da einen verirrten deutschen Zahnarzt auch mit dem Konto. Aber die haben nie aktiv Kapitalfluchthilfe betrieben wie die 30 bis 40.
So oder anders, Herr Steinecker hat gesagt, die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug ist das Problem. Herr Roth, vor 5 Jahren hätte man möglicherweise problemlos und im Einvernehmen das Thema angehen können und ein neues Image schaffen auch für den Finanzplatz. Büßen die Banken und die Politik letztlich da auch und bezahlen teuer die Verspätung?
Vor 5 Jahren hatten wir eine andere Situation. Wir hatten verschiedene Finanzplätze auf dieser Welt, die einen ähnlichen Privatsphärenschutz, also ein steuerliches Bankgeheimnis, gekannt haben. Wenn wir damals diese Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung aufgegeben hätten, hätten wir natürlich riskiert, dass Kunden an andere Finanzplätze gehen, die das eben nach wie vor gewährleistet haben. Nun hat es die Situation ermöglicht im Rahmen der Finanzkrise, dass eben sämtliche anderen wichtigen Finanzplätze im Vermögensverwaltungsgeschäft diese Unterscheidung eben auch aufgegeben haben, beziehungsweise den Standard, der international von der OECD vereinbart und erlassen wurde, zu akzeptieren. Damit sind wir in einer grundlegend anderen Situation. Es fällt natürlich damit Leuten, die die Steuern hinterziehen wollen, auch schwer, irgendwo anders hinzugehen. Nun, man trifft immer Entscheidungen im Rahmen dessen, was man im jeweiligen Augenblick an Erkenntnissen hat. Man beurteilt die Situation und trifft die Entscheidungen dann aufgrund dieser Beurteilung. Wenn sich die Situation nachher verändert, sind die können sich vielleicht Entscheidungen als zweifelhaft herausstellen, aber wir müssen immer im Klaren sein, die Entscheidungen werden getroffen aus der Beurteilung in der jeweils aktuellen Situation.
Aber wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Noch eine Frage zur Politik. Wer zu spät kommt, den bestraft womöglich das Leben. Eine starke Figur scheint gesucht jetzt, die ein aktives, vorausschauendes Krisenmanagement leisten könnte. Ist die, Herr Steinecker, irgendwo in Sicht?
Das kann ich nicht mehr beurteilen. Ich bin schon einige Jahre weg von Bern. Ich glaube, es geht auch nicht um eine Figur. Es geht wirklich um eine solide Zusammenarbeit. In derartigen Situationen können Sie nicht die Hoffnung haben, dass irgendein Messias kommt, sondern es ist eine solide Lagebeurteilung zu organisieren. Und da wäre es gut, wenn alle mitwirken würden. Und es wäre falsch, wenn starke Parteien in der Schweiz von vornherein sagen, dass Steuerhinterziehung ist kein Verhandlungstraktandum, sondern da müsste man jetzt bereit sein, eine vernünftige Lagebeurteilung global vorzunehmen, damit wir eine realistische Politik wieder einführen könnten.
Sie kritisieren damit die Position der SVP?
Da bin ich der Meinung, wenn man auf Vorrat einfach sagt, darüber kann überhaupt nicht diskutiert werden, dann gibt es eben einen Druck und das verhindert dann, dass man eine solide, offene Lagebeurteilung durchführen kann.
Also die Frage der Stärke oder der starken Person hier. Ich glaube, es ist absolut richtig, wir müssen die starke Strukturen haben, auch in Bundesbern. Und da bin ich natürlich besonders auch befriedigt und dankbar, dass im Finanzdepartement jetzt ein spezifisches Staatssekretariat für diese internationalen Arbeiten geschaffen worden ist. Damit stärken wir unsere Strukturen und damit versetzen wir uns in eine bessere Situation, um die Komplexität, die jetzt herrscht, auch tatsächlich bewältigen zu können.
Also in dem Punkt treffe ich mich auch mit dem Sprecher der Bankenvereinigung, dass natürlich jetzt das ein Glücksfall ist, dass Staatssekretär Michael Ambühl da im Amt ist. Der ist mit allen Wassern gewaschen und hat die ganze Ochsentour als Wirtschaftsdiplomat für die Schweiz gemacht. Ich würde jetzt eigentlich sagen, man müsste Ambühl nach Deutschland, nach Berlin schicken zu Verhandlungen und nicht mehr Hans-Rudolf Merz, der manchmal einfach nicht mehr schnallt, was die Gegenseite gewollt hat. Deswegen muss er sich immer korrigieren. Aber ich möchte noch etwas sagen zu Herrn Steinecker. Ich glaube auch nicht an einen Messias in der Schweiz, aber Sie sehen ja selber, und das sehen Sie auch jetzt von Distanz wie ich, im Parlament ist natürlich da jetzt sehr viel Opportunismus und viel Parteiengezänk, aber es bräuchte natürlich schon eine Figur, die hinsteht. Wir zwei, Herr Steinecker, wir haben ja 1997 auch eine große Krise erlebt, nicht in diesem Ausmaß, nämlich mit diesem Holocaust-Geldern, also den nachrichtenlosen Vermögen und dieser ganze Druck in den USA, auch Druck übrigens gegen Schweizer Banken. Und auch der Bundesrat war da eine Zeit lang hilflos und es gab dann eine Figur, das muss ich jetzt sagen, in großer Distanz bin zu ihr, nämlich der Rainer Guth, der damalige Credit Suisse-Chef, der kannte Amerika, kannte die Justiz, kannte auch die Macht der jüdischen Kreise und der ist nach Bundesbern gereist, das haben Sie auch erlebt. Der hat sofort gesagt, da ist nicht zu spassen, mit der amerikanischen Justiz kann man nicht spielen, wir müssen entgegenkommen. Und der hat dann eigentlich eine Wende, auch bei all diesem Opportunismus, auch im Bundesrat, dieser Unsicherheit hingebracht. Oder? Also es braucht schon vielleicht eine Figur, wenn die von der Bankenseite käme, dann wäre es auch wünschbar. Ich muss einfach sagen, sehr viel hat der Bundesrat jetzt auf Wunsch der UBS gemacht. Er hat diese Daten nicht selber liefern wollen, sondern auf Wunsch der UBS. Aber die UBS hat sich bis jetzt immer versteckt und hat immer die alte, seit Monaten sagen sie, das ist eine Affäre zwischen der Schweizer Regierung und der amerikanischen Regierung, der Schweizer Regierung und anderen Regierungen. Dabei sind sie Verursacher und auch Interessierte an dieser Aufhebung des Bankgeheimnisses, weil sie unter Druck stehen. Und hier suche ich schon nach einer Figur oder einer Gruppe, die hinsteht und sagt, jetzt eine Flucht nach vorn. Wir können nicht warten, bis Tag für Tag der Image-Schaden für die Schweiz grösser wird.
Herr Steinecker?
Ja, ich bin der Meinung, dass es Aufgabe der Politik ist, hier die Zügel in die Hände zu nehmen und dann eine entsprechende Lagebeurteilung durchzuführen. Und da braucht es die Meinung der verschiedensten Leute. Ich wiederhole noch einmal, wahrscheinlich eine ideale Übersicht hat die Nationalbank. Ich bin nicht immer überzeugt, dass es hundertprozentig klappt, dort die Meinungen und die Informationen abzuholen. Aber die Politik muss in die Offensive gehen und muss hier eine klare Verhältnisse schaffen. Und es gibt natürlich dann immer Trittbrettfahrer, auch wenn einer eine Lösung bringt. Ich erinnere mich an Herrn Gut. Es hat natürlich dann viele gewisse politische Kreise gehabt, die haben seitdem jahrelang daraus politischen Profit gezogen, indem man gesagt hat, man hat kapituliert und so weiter. Es braucht dann auch eine gewisse Redlichkeit.
Und ein gewissen Mut. Das Wort von der Flucht nach vorn, Herr Straben, nicht gerade ein glückliches Wort. Also Flucht ist nie eine gute Strategie, sondern man muss die Situation gründlich analysieren und dann gezielt vorgehen.
Aber hinten nachrennen, Herr Roth, ist auch keine Lösung.
Sprechen wir über die konkreten...
Darf ich noch den Satz fertig machen? Und wenn Sie mit Flucht nach vorn meinen, dass die heutige UBS-Führung das schweizerische Recht brechen sollte, dann bin ich dann definitiv nicht mehr bei Ihnen.
Sprechen wir über die konkreten Maßnahmen auf den Weg zu einem neuen Finanzplatz. Einige sind schon angeklungen. Die Schweiz hat die einschlägigen OECD-Standards akzeptiert vor einem Jahr. Mit anderen Worten, sie will künftig ausländische Steuerhinterzieher nicht mehr einfach vor Strafverfolgung schützen. Das ist nicht nichts. Dafür haben Sie jahrelang gekämpft, Herr Straub.
Es ist richtig, die Vergangenheit holt uns jetzt wieder ein. Es sind ja Debatten, die in den 70er, 80er Jahren schon geführt worden sind. Aber mit dem neuen Umfeld, ich würde sagen, drei Punkte. Erstens, dieses OECD-Musterabkommen muss jetzt übernommen werden. Das heißt nicht eine Änderung primär für die Schweizer Bevölkerung, sondern für diese Steuerfluchtfragen. Aufhebung heißt das auch von dieser spitzfindigen Unterscheidung in Steuerbetrug und Steuerhinterziehung.
Da besteht wahrscheinlich ein Konsens.
Aber es kommt aufs Detail an. Es darf dann nicht wieder mit Fristen und Rekursmöglichkeiten und so weiter. Es braucht eine Fristengarantie. Sonst garantiere ich Ihnen, dass nach 2-3 Jahren holt uns das Ausland wieder ein. Ein zweites Spezialfall jetzt dieses Amerika-Abkommen. Da können wir jetzt nicht warten, bis die Doppelbesteuerung läuft. Da laufen Fristen. Und da bin ich der Meinung, der Bundesrat könnte im März schon dieses Abkommen zur Ratifikation dem Parlament vorlegen. Das Parlament könnte, das ist ja ausgehandelt, bekannt, könnte in der März-Session das verabschieden mit einem dringlichen Bundesbeschluss. Man kann noch das Referendum ergreifen, aber ist schon gültig, ab ersten Tag nach Inkrafttreten. Da muss ich sagen, der Ball liegt jetzt beim Parlament und alle diese grossen Sprücheklopfer aus dem Parlament, die nur auch den Bundesrat kritisieren, sind jetzt auch gefordert, weil es hat gerade sich gezeigt mit dem Verwaltungsgerichtsentscheid, dass eben der Bundesrat ohne parlamentarische Entscheide, ohne gesetzgeberische Entscheide nicht vorankommt. Und noch ein drittes. Jetzt bitte aufhören, so mit neuen Schlaumeierlösungen, diese Abgeltungssteuer oder Selbstdeklaration. Das ist nicht akzeptabel. Hilft die Steuerflucht nicht bremsen. Das ist eine neue Schlaumeierlösung. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr neu wieder in die Tasche lügen.
Herr Roth, da sind Sie direkt angesprochen. Abgeltungssteuer, das ist Ihr Vorschlag.
Das ist alles andere als eine Schlaumeierei. So viel bietet gar niemand sonst an. Der Weltstandard ist heute OECD 26, das heißt die Auskunftserteilung auf Anfrage. Mehr ist nicht Standard. Was wir jetzt gesagt haben ist, wir wollen uns positionieren, wir wollen uns konzentrieren im Wesentlichen hauptsächlich auf versteuerte Gelder. Nun erreichen wir das über verschiedene Möglichkeiten und die Möglichkeiten, die wir vorgeschlagen haben, beziehungsweise auch akzeptiert haben, ist einerseits natürlich der Standard von OECD 26, über den wir gesprochen haben. Hier bin ich mit Rudolf Strahm ausnahmsweise mal einig. Das muss umgesetzt werden. Das ist versprochen worden. Daran hält sich die Schweiz. Die Bankiervereinigung und die Banken unterstützen das voll. Zweitens sagen wir, gehen wir doch hin und schlagen Ländern, die ein Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit uns haben, eine weitergehende Lösung vor, die darin besteht, dass die Schweiz eine Quellensteuer im Sinne einer Abgeltungssteuer erhebt auf Kapitalerträgen, allenfalls Kapitalgewinnen, soweit die im Ausland besteuert werden, und weiteren Elementen. Damit sichern wir effektiv, dass der ausländische Fiskus die vollen Steuersubstrate erhält, genau gleich wie wenn der Kunde im betreffenden Land investieren würde.
Aber warum soll ein Land wie Deutschland ein Interesse an einer Abgeltungssteuer haben, die ja letztlich doch sehr viel weniger Geld einbringt, als wenn das ganze angelegte Vermögen dem Fiskus zur Verfügung stehen würde?
Ja, da bin ich nicht ganz so sicher, weil ja Deutschland hat einem Zinsbesteuerungsabkommen im Jahre 2005 zugestimmt. Also hat sie auch eine Lagebeurteilung durchgeführt und mir scheint diese Abgeltungssteuer für Konti, die längerfristig in der Schweiz gelegen haben, durchaus eine mögliche Lösung. Ich bin aber auf der anderen Seite der Meinung, dass die Schweiz auch ein paar Forderungen stellen muss. Sie muss die Dienstleistungsfreiheit für die Schweizer Banken auch im benachbarten und anderen Ausland fordern. Sie darf auch sich widersetzen, dass ausländisches Recht einfach auf die Schweiz ausgedehnt wird. Und sie soll insbesondere auch die Steueroasen, die nicht vielleicht in Europa sind, teilweise sind sie in Europa, auch zur Diskussion stellen. Und das Trustrecht beispielsweise in England ist viel komplizierter, aber für grosse Vermögen durchaus geeignet, ebenfalls Steuersparnisse zu machen. Ich denke an Amsterdam, wo man die Lizenzen sehr billig halten kann, oder ich denke auch an die Londoner Lösungen, wo man wirklich nur für das Steuern zahlen muss, was gerade dort ist.
Also ich bin für das Dienstleistungsabkommen bin ich auch mit der EU. Ich möchte erinnern, da erinnert sich Herr Steinecker, 2003 wollte der Bundesrat ein Dienstleistungsabkommen mit der EU im Rahmen der Bilateralen 2. Weshalb ist es gekippt worden von der Schweiz aus? Weil die Bankiers nicht mitmachten und in Bern vorgestellig geworden sind. Das, was Sie jetzt wünschten, haben Sie 2003 verhindert. Aber jetzt möchte ich noch etwas sagen zu dieser Schlaumeier-Lösung Abgeltungssteuer. Die kommt jetzt immer wieder und der eine spricht das dem anderen nach. Das ist deswegen eine Schlaumeier-Lösung. Wenn Sie einen deutschen Steuerflüchtling haben, der, sagen wir, 1 Million in Deutschland nicht versteuert, dann kommt er in die Schweiz, muss dann auf den Zinserträgen eine Steuer zahlen, etwa 8.000 bis 15.000 für 1 Million. Aber er hat vorher in Deutschland eine Einkommensteuer von 420.000 Franken gespart oder hinterzogen. Und Sie können doch jetzt nicht glauben, dass das Ausland so willfährig ist und so freundschaftlich, dass sie auf diese 400.000 Franken verzichten. Kurz, die Abgeltungssteuer ist eine Schlaumeierlösung und sie ist nicht eurokompatibel. Ich würde jetzt aufhören, mit der noch zu hausieren.
Noch ganz kurz, Herr Steinecker, Bundesrat Merz trifft in 2 Wochen den deutschen Finanzminister Schäuble. Was raten Sie ihm, was soll er ihm sagen?
Also er kann natürlich seine Wut zum Ausdruck bringen über den Datenklau, aber er soll vor allem 2 Dinge diskutieren. Das erste ist, wie es in Zukunft ausschaut mit dem schweizerischen Bankgeheimnis. Und das zweite ist, dass er mit ihm die Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte international diskutiert. Hier brauchen wir eine schweizerische Meinung.
Besten Dank, meine Herren, für dieses Gespräch.
Das waren Franz Steinecker, Ex-Nationalrat und Parteipräsident der Freisinnigen, Rudolf Strahm, Ex-Nationalrat der SP und heute Wirtschaftsdozent, und Urs Roth, CEO der Bankiervereinigung. Das Gespräch leitete Philipp Scholkmann. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Roger Brindlin, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.